Automatisierung. Andere Abläufe, andere Strukturen, Skalieren der Produktionsleistung Faktor 10.
Mhm.
Das heißt, ganz andere Fragestellungen.
Mhm.
Das führt dazu, dass der eine oder andere sagt, das finde ich tatsächlich auch aller Ehren wert, der dann kommt und sagt, ganz ehrlich, ich bin gar nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin.
Das ist nicht mehr meine Welt, ne? Mhm.
Ja, nicht mehr meine Welt. Und da wird man tatsächlich mit denen reden, dann pass auf, doch, wir trauen dir zu, das, wir helfen dir an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle.
Mhm.
Und dann geben wir raus, dass es funktioniert. Manchmal klappt es. Tatsächlich bei manchen funktioniert es auch nicht.
Mhm.
Und jetzt bin ich aber auch ehrlich, man muss auch Lebensleistung anerkennen.
Ja.
Das heißt, wir suchen für die Leute immer eine Lösung. Wir nehmen die dann auch raus,
mhm,
weil sie das möchten. Oder wir unterstützen, indem wir jemanden sagt, wir stellen dir bei, der macht diese oder jene Themen für dich mit.
Mhm.
Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Thomas, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du hier zu Gast bist. Und bevor wir aber in das Thema einsteigen, würde ich dich natürlich gerne bitten, einfach mal zu erzählen, was machst du, was ist deine Aufgabe, wie bist du da hingekommen? Ja, und wofür bist du einfach Feuer und Flamme?
Okay, ja, ich bin tatsächlich seit 1986 bei dir, habe dort mal die Ausbildung gemacht zum Diplom-Betriebswirt. Damals war ich in der Berufsakademie und habe da so verschiedene Hierarchiestufen durchlaufen. Und im Grunde genommen, bei mir haben wir die klassischen kaufmännischen Funktionen, die man typischerweise kennt, plus natürlich IT, HR und vielleicht die Besonderheit bei uns noch das Thema Qualitätssicherung.
Mhm.
Wir waren ja traditionell so, weil man immer gesagt hat, Qualität ist etwas, was uns vom Wettbewerb unterscheidet. Das lassen wir bei Kaufmann, haben wir in schwierigen Zeiten die Anfänge an die Qualität zu sparen.
Mhm.
Aber insofern die ganz klassischen Funktionen. Dann war ich zuständig für alle Standorte und habe irgendwo noch so M&E, bin ich da reingerutscht. Insofern war es am Ende sein, ich nur zweitläufig, momentan auch im Schwerpunkt des Wachstum, des Teilkonzerns und natürlich der Dividendenzahlung hochgradig.
Und das Wachstum ist ja auch genau das spannende Stichwort, das eineste Themen, über das wir reden wollen. Also ihr seid ja in einer schönen Lage, dass ihr ein starkes Wachstum habt. Und wie es beim Wachstum so ist, ist die Frage, okay, wie viel Fokus legen wir dann auf die Profitabilität gleichzeitig? Ist genauso wichtig oder sagen wir, wachsen wir jetzt erstmal? Und dann ist natürlich auch bei so einem Wachstum, ihr bekommt ja sehr, sehr viele Menschen vermutlich ins Unternehmen rein. Was macht das mit der Kultur? Das ist alles so ein Konglomerat von vielen spannenden Sachen, die ich, glaube ich, sehr spannend finde und ich glaube auch der eine oder andere Zuhörer auf jeden Fall auch.
Ja, im Grunde genommen, Wachstum führt eigentlich zu vielen Dingen. Man kann unheimlich viel verändern, man hat unheimlich viele Möglichkeiten. Aber Wachstum zeigt natürlich auch Schwächen in der Organisation, sowohl in den Abläufen als auch in den Prozessen, auch in der Aufbauorganisation, dem einen oder anderen. Und das sind eigentlich Themen, die uns momentan ganz stark beschäftigen. Und man erkennt ja klassischerweise Onboarding, wo man bestimmte Dinge organisiert. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, bis das Wachstum losging. Und wenn wir heute über Wachstum sprechen, dann sprechen wir nicht über 10%, 15%, sondern wir sprechen tatsächlich in manchen Jahren von Doppelung,
mhm,
und dann permanent 50%, 60%, 70% Wachstum jedes Jahr.
Mhm.
Was natürlich dazu führt, dass du zum Teil 1000 Leute im Jahr einstellst. Für kleine Firmen, die wir nun mal sind,
mhm,
sind eine riesige Herausforderung, sowohl vom Auswahlbewerberprozess als auch von Integration. Das heißt, wir müssen permanent nachsteuern. Uns fällt auf das, uns fällt auf jedes. Und was heißt das für den Onboarding-Prozess? Das heißt, wie arbeiten wir ein? Müssen wir die Pläne nochmal aktualisieren?
Mhm.
Was fehlt denn eigentlich im Plan?
Mhm.
Also diese Dinge. Und dann natürlich die Veränderung. Wir stellen zwar in Altersgruppen ein, aber im Schwerpunkt nur junge Leute.
Ja.
Was heißt junge Leute? Wir haben den Altersschnitt innerhalb von 2 Jahren 10 Jahre gesenkt.
Wahnsinn.
Und das ist eigentlich enorm.
Mhm.
Die Ansprache ist eine andere, die Erwartungshaltung an die Firma ist eine andere. Wie man den täglichen Arbeitsantrag gestaltet, ist etwas anderes. Das wird ja schon dazu, dass du Druck auf die Kultur verspürst.
Mhm.
Und die Frage ist einmal, wie geht man damit um? Am Ende des Tages muss man tatsächlich sagen, wir müssen das so nehmen, wie es ist. Wir müssen bestimmte Kulturkerne uns definiert, die wir halten wollen,
ja,
müssen aber auch sagen, was müssen wir eigentlich ändern?
Mhm.
Weil viele Dinge passen gar nicht mehr in die Zeit und die müssen wir tatsächlich ändern. Das ist etwas, was uns sehr stark beschäftigt, aus der Zusammenarbeit, Ansprache, Tadel, all diese Dinge, die mit dazu spielen, aber im Kern wollen wir viele Dinge eigentlich beibehalten. Das heißt, Mitarbeiter steht im Vordergrund. Wir kümmern uns umeinander, wir grüßen uns immer,
mhm,
wir verzichten nicht auf Sommerfest und Weihnachtsfeier. Wir verzichten nicht auf Jubilarfeier.
Ja.
All diese Dinge. Und das machen wir tatsächlich sehr aufwendig. Und wir haben natürlich auch viele andere Dinge noch nebenher, wie einfach ein kurzes Wort mit dem Bereichsvorstand, Kamingespräche, Potenzial.
Also auch die Nähe einfach zum Management, oder?
Ja, klar. Weil das muss man natürlich auch einsehen. Ich bin jetzt 40 Jahre, Herr Jürgen, meine Kollegen zwischen 25 und 35, die Bereichsvorstand sind. Was einfach zu den Menschen, zu der Region, die haben ihren sauber verantwortlich fühlen. Ja. Und da muss man natürlich sich auch kümmern. Und wir sind sehr nahbar, weil wir alle entweder die Ausbildung in der Firma gemacht haben oder direkt nach der Ausbildung gekommen sind.
Mhm.
Da wächst man einfach mit hoch. Man kennt viele Leute, man kennt Strukturen, man kennt Abläufe. Man ist sehr nahbar. Wir haben noch das Prinzip der offenen Tür. Bin ich auch ehrlich, gefällt nicht jedem, gerade in den Personalabteilungen.
Klar.
All diese Dinge, aber ansonsten, wir haben bestimmte Kulturkern, denen wir waren wollen, eben dieses Thema dabei im Kopf. Wir sind natürlich teilweise ein Familienunternehmen.
Mhm.
Auch in schwierigen Zeiten haben wir tatsächlich niemanden entlassen, sondern wir haben uns
die Kategorie. Also zum Mitarbeiter bekennen halt heißt wirklich auch bekennen, ne? Also bis
auch ganz wesentlich. Auch hier in unseren Strukturen, wie wir uns auch, wir haben tatsächlich auch ganz explizit erwähnt, es war von uns zur Region, das heißt, wenn ich heute bestimmte Leistungen beauftrage, dann gucke ich natürlich an die Handwerker aus der
Firma,
all diese Dinge. Das mag manchmal sein, dass Werk ein bisschen mehr kursche, aber die Nähe und die Wache über die Region hier. Und das geht weiter über die Ausbildung hinweg.
Also
früher bestimmte Berufe ausgebildet und irgendwann kam man an den Punkt, man hat fast nur noch Abiturienten gehabt. Dann haben wir gesagt, ja, das kann eigentlich sein. Wir müssen uns sehr viel weiter aufstellen, heißt, bieten wir dann viel mehr Berufsbilder an, als es früher gemacht haben.
Okay.
Und auch, sage ich mal, weitere Chancen, die jetzt nicht Abitur haben.
Ja.
Und das hat sich tatsächlich bewährt, mache ich sehr, sehr gerne. Bei jeder Abschlussfeier der Azubis dabei, wo gibt die Zertifikate oder auch mal Preise, je nachdem, wo du abgeschnitten hast. Das sind alles so Dinge, ja, Nahbarkeit, Bundenheit und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen.
Ja.
Wir haben auch so eine Box am Eingang unserer Kantine, wo man sich Zettel ziehen kann.
Das
heißt, Mitarbeiter kann einen Zettel reinschmeißen, Name steht drauf, kann man ankreuzen, ich würde gerne spazieren gehen, Mittagessen, die Kaffee trinken. Und ich gehe manchmal leer und ziehe mir da.
Also eine Art Blind Date, oder?
Ja, okay. Genau, ein guter Vergleich. Da hat der Ziel den Zettel raus und dann Bobi bei denen fragt die, was die machen möchten.
Okay.
Die meisten sagen, oh, ich würde gerne mal im Büro Kaffee trinken. Vielleicht hängt es auch mit der Aussicht zusammen, wenn man am Bodensee mal so sein. Und ich kenne es tatsächlich diese halbe Stunde mit den Leuten, wenn man dann einmal auch den Bezug dazu hat. Man kann fragen, wie gefällt es euch bei uns? Was nehmt ihr mal?
Mhm.
Was können wir besser machen? Ist irgendwas, wo ich helfen kann?
Ja.
Und das ist immer ganz interessant. Ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne, weil es einfach den Bezug dazu hat. Du hast ja häufig kannst du nur mit einem Menschen eine Kursi zu tun oder eine Ebene darunter oder bei Fachthemen, die sagen, du hast da irgendwo die Chance, den Leuten zu sprechen. Wir gehen auch selber mit den Kantinen zum Essen.
Das heißt, du versuchst und du und deine Kollegen, ihr versucht wirklich am Puls zu sein. Also da, wo wirklich gelebt und gearbeitet wird sozusagen und wirklich sehr nah zu spüren, okay, wie verändert sich gerade die Kultur, was müssen wir vielleicht auch machen?
Nein.
Und diese Nahbarkeit hast du ja gerade schön beschrieben. Was mich noch interessieren würde beim Thema Kultur, das geht ja auch noch weiter, da geht es ja auch zum Beispiel, wie arbeitet man zusammen? Du hast gerade ein paar Beispiele genannt, jetzt kommen ein paar Jahre hintereinander, um die 1000 Mitarbeiter neu zu unternehmen. Das wirft ja die Strukturen ja komplett durcheinander. Ne? Also gefestigte personelle oder persönliche Beziehungen, die es zwischen Abteilungen gab, weil Menschen jahrzehntelang zusammengearbeitet haben, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so persönlich, weil da einfach frisches Blut dran ist. Wie organisiert man da die Zusammenarbeit neu? Oder ist es überhaupt eine Herausforderung?
So, ja, doch, das ist ein guter Punkt, Victor. Warum? Die Menschen kommen ja in aller Regel nicht von der Ausbildung zu uns, sondern die haben manche schon 30 Jahre Berufserfahrung.
Ja.
Manche sind Berufsanfänger. Die waren in der Irre müssen. Jetzt haben wir bestimmte Prozesse, Strukturen und Abläufe. Und die kommen rein und stellen fest, sieht anders aus wie das, was ich kenne. Dann validieren die besser, schlechter gleich.
Klar, gleich bewerten natürlich.
Ja. Genau, gleich bewerten und sagen, finde ich nicht so gut oder finde ich ganz toll oder finde ich seltsam.
Ja.
Und da muss man Ausgleich finden. Und wenn wir früher sehr eng und sehr vertraut waren, ist es tatsächlich so, bei 4.000, 5.000 Mitarbeitern funktioniert es nicht mehr über die persönliche Beziehung.
Ja, genau.
Auch, aber am Ende ist halt nur Prozess, Organisation und Ablauf.
Genau.
Die Steuerung.
Mhm.
Und das hinzubekommen ist so schwierig. Das haben wir natürlich seit 2017. Alles auch Prozessorganisationen, ähnliches umgeschätzt. Sehr, sehr viel früher, aber alles beschrieben. Und trotz allem funktioniert es nicht perfekt. Mhm. Das heißt, wir steuern nach, wir müssen Prozesse anpassen. Manchmal kommt ein Feedback nach dem Motto, habt ihr schön beschrieben, funktioniert aber in der Realität tatsächlich gar nicht. Das heißt, jetzt müssen wir ändern. Wir nehmen sehr, sehr viel auf. Ja, wir haben auch tatsächlich, weil ja immer die Kritik kommt, funktioniert nicht, weil gerade von neu so eine Postbox eingerichtet, wo man Verbesserungsvorschläge einholen kann, wo wir auch sagen, bringt euch rein, fragt mal nach, wenn euch etwas stört, dann bringt euch damit rein.
Und da wird euch immer wieder was gebracht, oder? Also ihr habt schon eine Kultur, wo man das machen kann.
Immer wieder was gebracht. Und wie ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, Wachstum zeigt Schwächen.
Ja.
Und zwar relativ schnell und relativ deutlich.
Und gnadenlos, ne?
Ja. Das heißt, wir sind momentan dran, Prozesse anzupassen, an die Realität anzupassen, ans Wachstum anzupassen. Du hast viele Dinge beschrieben, die im normalen Geschäft ganz gut funktionieren, die vielleicht sogar beim Downscaling gut funktionieren, aber im extremen Wachstum nicht. Das heißt, man kann jetzt sagen, ja, aber doch mal beschrieben, lassen wir so.
Genau.
Oder man geht tatsächlich konsequenter und ändert. Das führt immer zu Diskussionen nach dem Motto, ja, du bist ja geparkst, aber was für die Zukunft nicht. Und wir haben bestimmte Dinge, wo ich sage, müssen wir komplett streichen, weil passt nicht mehr in die Situation. Also das heißt, Dinge, die wir tun müssen. Und wir hoffen halt, dass sich die neuen Mitarbeiter beseitigen, auch nur, das bringt euch ein. Und viele neue Fragen nach 3 Monaten, wie nehmt ihr uns wahr?
Ah, okay.
Ja, einfach, wie fühlt ihr euch bei uns? Wie nehmt ihr uns wahr? Was stört euch auch? Und andere Dinge. Beispiel, ganz konkret. Wir bauen unheimlich viel durch das Wachstum. Wir haben aktuell rund 80 Bauprojekte, die wir machen müssen.
Ja.
Und man guckt ja immer so drauf mit der Welt, in der man groß geworden ist. Es ist allerdings so, wir bauen tatsächlich nicht mehr für uns, sondern wir bauen für die nächste Generation.
Klar, wohl.
Was mir nicht auffällt und was ich als normal betrachte, sagen die, ganz ehrlich, Herr Bohmel, das ist aber nicht sonderlich schön, ne? Es sieht komisch aus. Und ich gucke es mir dann an und denke, naja, irgendwie passt schon, aber wie gesagt, ich baue nicht mehr für mich.
Ja.
Die nächste Generation. Ja. Heißt, ich muss den nicht anders machen. Es geht um Möbel, es geht um Einrichtung. Es geht um Flure, selbst solche Dinge, die man ändern müssen. Und da muss man einfach den Leuten zuhören, muss ins Gespräch kommen mit denen, muss einfach aber ernst nehmen, für sich selber adaptieren. Und ich sag mal so, man muss sich halt ändern.
Ja, ja.
Ich alle 3 Jahre irgendwie Frage stelle. Und ich sag meinen Leuten immer, das Schlimmste, was passieren kann, weil bei uns im Abschlusszeugnis drinsteht, Herr Bodenblöch hätte dann einmal im Lerken fischt und das sind wir rein. Also insofern, Kultur wird sich ändern. Wir gucken, dass wir die Kerne bewahren können. Das funktioniert am besten ein Rekord.
Okay, aber Fakt ist, das höre ich raus, ihr arbeitet aktiv an der Kultur. Ihr überlasst es nicht dem Zufall, sondern ihr überlegt euch sehr wohl, was wollt ihr nicht. Und dann steuert ihr auch gezielt in die Richtung, die aus eurer Sicht einfach die richtige Kultur für das Unternehmen ist.
Und jetzt kommt Werbung. Ich weiß ja nicht, wie dein Tag startet, aber ich bin manchmal schon vor dem ersten Kaffee mitten in Zahlen, Reports und Rückfragen. Wenn dir das bekannt vorkommt, mit Sage Intacct schaffst du mehr Klarheit im Finanzalltag. Mit aktuellen KPIs, automatisierten Prozessen und KI-Unterstützung durch Sage Copilot. Für Hörerinnen und Hörer von Nice to Know for CFO gibt es dazu 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Mehr dazu unter sage.com/CFO-podcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Tatsächlich starten wir gerade jetzt ein Projekt, wo es tatsächlich geht um das Thema Zusammenarbeit. Eine Idee, wie kann für die Zukunft aussehen? Wie sieht die nächste Generation vor allem? Diese Art der Arbeit, diese Zusammenarbeit, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, wir fragen tatsächlich, nennen wir es mal so, die nächste Generation, setzen wir es tatsächlich gerade auf. Da bin ich tatsächlich auf die Ergebnisse gespannt.
Okay. Also ihr macht jetzt ja schon mal eine Umfrage, oder?
Ja, kann so. Wir
oder eine Erhebung.
Eine Erhebung allerdings mit ausgewählten Personen, mit denen wir die Zukunft gestalten wollen. Und wir fragen die, wie muss eigentlich aus eurer Sicht die Zukunft aussehen? Von der Art der Zusammenarbeit, Mentoring, Netzwerke, ähnliche Dinge. Passt es für euch heute? Oder sagt ihr, nee, also das, was ihr da macht, ist sehr, sehr antiquiert. Manche sagen auch bei euch ein Thema, ja, wurde ja wohl cool, ne? Kann schon sein. Ja. All diese Dinge, die unser Haus mit den Leuten sprechen und sagen, wie sehen die Konzepte aus? Und da muss man den gucken, um diese Steuer, um die Veränderung anzustoßen. Change Management. Da ist interessant. Wir haben ja seit vielen Jahren Inhouse-Haushalten, wo wir eine eigene Unternehmensberatung bei mir haben.
Genau.
Da bauen wir eben durch das Wachstum Change-Kompetenzen auf, die man dann eigentlich verwenden wollen. Veränderungen in der Organisation
zu steuern.
Zu steuern. Mhm. Ich sage, man darf viele Dinge nicht im Zufall oder den freien Schwierigkeit überlassen. Insofern ja, versuche es so geordnet, wie es geht, hinzubekommen. Mhm. Aber wie gesagt, wir machen viele Dinge nicht mehr für uns, sondern wir machen es dann in der nächsten Generation. Dann muss ich zwangsläufig ein.
Ich glaube ja, das ist ja sowieso, was bei Finance ja oft zu kurz kommt, ne, dass man dieses typische Vorruf, na, wir sind vergangenheitsorientiert und wir schauen eher oder altes Zeug an. Klar, logisch, die Gerichte sind ja vergangenheitsorientiert, aber dein Fokus ist ganz klar nach vorne. Also jetzt nicht nur Bau von Gebäuden, was ja logisch ist da vorne, sondern du kümmerst dich aktiv um die Kultur, um die Strukturen, um die Prozesse. Das ist ja genau das, was, glaube ich, richtig und notwendig ist, nicht nur bei Finance, sondern bei allen anderen. Nach vorne. Immer nach vorne, immer nach vorne.
Ist tatsächlich so. Auch wenn man unser Berichtswesen anguckt. Mhm. Ja, natürlich machen wir den Abschluss ganz normal jeden Monat, vergleichen wir planerisch und so weiter.
Klar.
Tatsächlich fällt auch sehr viel mehr Zeit auf die Prognose der Zukunft.
Mhm.
Die Vergangenheit ist schön, aber am Ende des Tages interessiert mich tatsächlich, wie ich meine Aussage in 2 Jahren, wie wird die Ergebnisprognose in 2 Jahren aus? Mhm. Wie sieht es für die Produkte und Projekte und Programme aus? Weil ich damit natürlich auch die Rückkopplung brauche für Angebote.
Mhm.
Es mag an unserem Geschäftsfeld liegen, dass wir häufig langläufige Projekte haben.
Mhm.
Ich habe Projekte in verschiedenen Bereichen von 50.000 bis 3 Milliarden.
Mhm.
Das heißt, die laufen dann auch manchmal bis zu 8 oder 9 Jahren. Das heißt, ich muss sehr stark in die Zukunft einprojizieren. Was kommt raus? Wie entwickeln sich Kostenstrukturen? Und dann sage ich, wenn ich mir die Frage stelle, wie viel Zeit verwenden wir auf Abschluss und Vergangenheit, ist es wahrscheinlich keine 5% der Zeit, sondern tatsächlich, wie prognostiziere ich in Zukunft auch im Zahlenwerk.
Mhm.
Liquidität, ganz wichtig bei uns. Ergebnis natürlich wichtig bei uns. Projektergebnisse für alle. Wir haben tatsächlich den Anspruch, dass ich alle 3 Monate alle Projekte, die ich habe, für die nächsten 4, 5 Jahre prognostizieren kann.
5%, da bin ich baff, muss ich sagen. Das ist sogar, übertrifft sogar meine Messlatte,
ja.
Dass ihr 5% nur vergangenheitsorientiert, weil sich das Ganze
bekommt. Ist heute automatisiert.
Mhm.
Im Grunde genommen, wenn meine Prognose stimmt,
ja,
dann kann das nachlaufende Ist in Anführungszeichen das nur noch bestätigen.
Mhm.
Kurze Geschichte, wenn ich darf.
Mhm.
Mein früherer Chef, er hatte mich, früher war die Ergebnisverläufe am Anfang sehr, sehr schwach und gegen Ende des Jahres ganz stark.
Mhm.
Und er hatte meistens im Juli Bedenken, wer das hinbekommen. Er hatte mich dann immer gefragt, Herr Brümel, schaffen wir den Jahresrhythmus? Und meine Antwort war nicht, die ersten 7 Monate war gut, sondern die Antwort war immer die 3. Wenn meine Planung stimmt, dann kommt auch das Ergebnis.
Mhm.
Und deswegen sage ich, ich muss eher in die Zukunft gucken,
bleiben.
Mhm. Wenn die Frage schon immer in die Zukunft gerichtet, wo komme ich raus,
ja,
komme ich dahin? Vor allem, wenn man natürlich schon mal 2, 3, 4, 5 Jahre Prognose macht, weil dann muss ich tatsächlich mit dem Schwerpunkt der Zukunft beschäftigen, wenig muss ich mal sagen, die ist eh, wie sie ist.
Ja.
Natürlich, wenn ich große Abweichungen habe, muss ich reingucken, was ist passiert.
Mhm.
Und dann hilft mir aber auch meine Ergebnisprognose. Was habe ich mir denn aber vorgestellt für diesen Zeitraum? Vor einem Jahr, was hat sich verändert? Das heißt, das mache ich tatsächlich sehr wohl, aber nur, weil ich große Abweichungen habe.
Ja.
Aber da unsere Prognosequalität so gut ist, habe ich das häufig gar nicht. Bin ich auch ehrlich, wenn ich mir Ergebnisse angucke, da kann es schon mal sein, dass ich das Gefühl habe, das stimmt was nicht.
Mhm.
Nur das stimmt was nicht, ist bei mir schon kleiner 1 Million.
Mhm.
Dann frage ich nach.
Mhm.
Aber ansonsten, die Ist-Abrechnung nehme ich tatsächlich nur noch zur Kenntnis.
Okay, also das heißt, Steuerung ganz klar nach vorne gerichtet auf Prognose oder Prognose ist ja immer zum Jahresende. Macht ihr Prognose oder macht ihr Rolling Forecast?
Rolling Forecast macht ihr. Rolling Forecast, vor allem was Auftragseingang und Umsatz angeht.
Ja, klar.
Und das, was abgeleitet Ergebnis, kann ich mal gleich gut sagen, warum wir hinkommen.
Okay. Um das zu ermöglichen, ist ja eine extreme Nähe zum Business notwendig. Ja, weil, sag mal, ansonsten ist es ja ein reines Zahlenspiel, ein reines Hochrechnen. Das kann man auch der KI ganz gut überlassen. Die kann vielleicht auch einen Teil übernehmen. Aber zum Schluss kommt es ja darauf an, wie entwickelt sich das Business? Also in den nächsten 12 Monaten, ne, Brody?
Das ist tatsächlich so. Wir sind als Kaufleute relativ klar Business. Du kennst ja auch die Skalierung in der Endstufe, sagt man, sind wir Businesspartner.
Mhm.
Wir sind ja tatsächlich schon sehr, sehr lange.
Mhm.
Ganz einfach deswegen, weil wir eigentlich aus der Ecke herauskommen, hängt auch so ein mit der Aufbaustufe zusammen und mit der Rolle des Kaufmanns bei Neil.
Mhm.
Er wird immer sehr stark betont. Sehr stark betont heißt, ich muss mich ums Geschäft kümmern. Deswegen mache ich auch M&A-Aktivität.
Mhm.
Oder mache ich in bestimmten Bereichen Strategieentwicklung. Es kommt bei mir noch die Besonderheit hinzu, dass ich tatsächlich von 2000 bis 2007 im Schwerpunkt bei Kunden war und habe dabei strategischen Großverträge gehabt. Da muss man sich zwangsläufig mit Geschäft beschäftigen.
Ja.
Mache ich heute noch gerne. Produkte, Märkte, Kunden und all diese Dinge. Und das zieht sich durch die gesamte Organisation. Das bin ich auch ehrlich. Wir sind momentan schon so durchorganisiert über alle Funktionen, inklusive der Schnittstelle zum Markt, dass du kaufmännisch aus meinem Empfinden heute schon gar nicht mehr so viel eingreifen musst. Warum? Weil alle wissen, warum sie am Markt unterwegs sind, was wir vom Markt an Ergebnissen und so weiter brauchen, wie wir Liquidität hochhalten. Das heißt, du musst da fast gar nicht mehr eingreifen, wie sie davon steuern. Und alle kaufmännischen Grundfunktionen sind natürlich bei uns mit dem Kaufmann an. Das heißt, ich bin der Letzte, der Angebote freigibt. Ich bin der Letzte, der entscheidet, ob wir einen Vertrag unterschreiben oder nicht. Das kann man nur, wenn man das Geschäft
versteht. Ja, klar. Ansonsten zeichnest du Sachen ab, die von denen du keine Ahnung hast, im Zweifelsfall. Ne?
Und wir machen, wir haben Prozesse halt eben auch definiert, dass wir Angebots- und Nebenüberschüsse haben.
Ja.
Das heißt, da sind alle Disziplinen drin. Und die Kalkulation mal stellt auch vor. Man muss ja immer differenzieren zwischen Kalkulation und Preisfindung. Das sind unterschiedliche Dinge. Preisfindung brauche ich nur den Markt dazu. Die Kalkulation ist etwas, wo ich einfach mal manuell mal Preis aus multipliziere.
Ja.
Das wird vorgelegt. Und die Preisfindung wird dann gemeinschaftlich gemacht. Also den Genehmigungsausschüssen. Und insofern, wir sind kaufmännisch, glaube ich, mal recht gut aufgestellt. Wie gesagt, aber das musst du aus dem Business heraus machen. Unsere Aufbaustrukturen sind tatsächlich auch so, dass wir die Produktbereiche controllingmäßig komplett begleiten. Das heißt, wir machen mit denen gemeinsam die Umsatzprognose und KE-Prognose. Tools liegen in unserer Hoheit. Da geht es ja auch nicht darum, Motivationsinstrumente zu wenden, sondern tatsächlich, was erwarten wir zum Jahresende und welche Schlüsse leiten wir daraus.
Okay, das heißt, lassen wir das mal zusammenfassen. Ihr seid seitens Finance sehr, sehr nah am Business dran. Also ihr seid in allen wesentlichen Prozessen involviert, bei der Prognose, bei der Kalkulation.
Ja.
Und eure Stimme zählt. Also ihr seid nicht nur quasi alibimäßig dabei, in Anführungszeichen, sondern das ist wirklich ein gleichwertig am Tisch sozusagen, in der Tafelrunde. Ne? Und das Zweite, was ich rausgehört habe, das kaufmännische Know-how in den Bereichen, also Vertrieb, Produktion, Entwicklung, ist auch sehr stark ausgebaut. Das heißt, auch da ist bereits in den Fachbereichen so viel Know-how sicher, dass kaufmännisch korrekt gehandelt wird. Und das Finance ist dann quasi, dann kann tatsächlich auch Sparringspartner sein, weil wenn auf der anderen Seite jemand sitzt mit null Finance-Know-how, da kannst du auch schlecht Sparring machen. Ne? Also das lässt sich immer so leicht sagen, aber letztendlich brauchst du ein bisschen ausgeglichene Kräfte, oder?
Genau. Ich habe auch die Kalkulation machen, die sind tatsächlich nahe Business. Die können auch diskutieren, ist die technische Leistung von der Menge her, die da drin steckt, kann es tatsächlich sein, oder aber da ist zu viel, aber hier ist drin oder ähnliches. Das macht es natürlich nochmal nach aus sehr, sehr angenehm, weil wenn die gemeinschaftlich was abgeben, dann kann ich die in aller Regel auch tropfen lassen, dass das, was da steht, auch stimmt.
Ja, ja.
Das heißt, ich muss nicht kontrollieren oder Plausibilitätsrechnung machen, das ist ja alles im Vorfeld schon stand. Was ich bekomme, ist in aller Regel schon aus einem Guss, ist abgestimmt. Jeder Fachbereich kann dann noch kommentieren, Beispiel Liefertermine, geht nicht, oder sehen wir drittisch, gibt es tatsächlich einen eigenen Blog, wo die Entwicklung kommentiert, der Customer Support und die Fertigung kommentiert, wo der am Markt ist, kommentiert. Und wir haben dann eine vernünftige Basis, um zu entscheiden, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt, und das machen wir im Angebotsgenehmigungsausschuss. Das ist in der Regel mindestens ein Geschäftsführer drin, weil wir uns zu zweit und zu dritt. Ja, und da legen wir tatsächlich fest, was wir gut reinschreiben. Die Entscheidung wird dokumentiert, die wird dann nochmal unterschrieben, elektronisch, klar. Und wir haben im Buch noch die Vertragsdatenbank, wo alle Beiträge drin sind, wo alles organisiert ist. Das heißt, für alle schauen wir, wir kann jedem was Gleiches sehen. Ich würde glaube, auch nur gesehen, der Prozess ist sehr transparent, sehr eindeutig, kann jeder sein Nachvollzug.
Du hast vorher erwähnt, ihr habt auch eine eigene Inhouse-Consulting, nennst du das? Erzähl mal ein bisschen mehr davon. Was sind das für Leute? Sind das Techniker? Sind das Finanzlerner? Was machen die den ganzen Tag?
Kurz zum Hintergrund. Wir hatten 2007 tatsächlich komplette andere Prozesse umgestellt. Und auch noch dazu braucht man auch aber bestimmte andere Dinge. Das Ziel war eigentlich immer, dass wir die Prozesse strukturieren und irgendwann ein bisschen in Prozessen anschaffen. Der Google sagt, kann man noch ein bisschen optimieren, bei 2-3% hin und her. Das Wissen, was ich da aufgebaut habe, war für mich der Punkt zu sagen, und sobald die soweit sind, dass wir alles organisiert haben, dann mache ich aus denen Inhouse-Consulting, weil ich wollte nur meine eigene Unternehmensberater haben. Traditionell war es so, dass die mittelständischen Firmen sehr, sehr wenig Beraterei holen ins Haus, hängt halt geheimat und so ähnlichen Dingen, sehr, sehr beschlossen. Aber ich wollte dieses Know-how haben. Wie sind wir gestartet? Ihr habt die ganzen Prozessleute genommen und habt die gerade überführt, habt die entsprechend qualifiziert. Und immer dann, wenn wir Berater ins Haus geholt haben, war das Thema immer, er berät uns, aber das Wissen transferiert er an meine Leute.
Ja.
Ich habe sehr stark angefangen mit Leuten aus der Firma, aus der Produktion, die bestimmte Moderationsfähigkeiten hatten, die auch bereit waren zu sagen, ich ändere nochmal komplett mein Setup. Mhm. Und da haben wir gestartet mit 5, 6, 7 Leuten und habe es permanent gemacht. Was man braucht, ist Erfolg.
Mhm.
Man braucht Erfolg in der Organisation, man braucht Leuchtturmprojekte.
Man akzeptiert dort zum Schluss.
Akzeptanz mhm. war das Schlüsselwort. Mhm. Und es ist tatsächlich heute so, man mag es gar nicht glauben, ich habe mittlerweile in diesem Bereich 40 Menschen.
Mhm.
Ich habe natürlich das Spektrum immer weiter ausgedehnt über Lean Management, mittlerweile Boeing Finance, Beratungs-Setup.
Mhm.
Ich habe Change Management aufgebaut, ich habe ausgebildete Leute da. Ist natürlich so, von der Personalstruktur ändert sich natürlich ein bisschen.
Ja.
Es sind sehr viel mehr junge Leute dabei. Wir achten sehr drauf auf Moderationsfähigkeit, mhm. auf Werkzeugkoppel und bei 40 fängt man an mit Spezialisieren.
Mhm.
Interessanterweise habe ich mittlerweile auch Kundenaufträge von außerhalb für diese Truppe, wo wir dann eine Beratung machen. Häufig ist tatsächlich so, das biete ich dann relativ preiswert an,
mhm.
weil ich sage, wir lernen was.
Um extra
Branchen kennen.
Blick einfach nochmal.
Genau, wir lernen andere Branchen kennen. Da geht es mir gar nicht ums Geld verdienen, da geht es mir um Wissenserwerb.
Mhm.
Ist tatsächlich auch heute noch so, sobald ich ein großes Rathaushaus reinbringe, lokale Wachstum brauche ich, dass die zweite komplette Mischung und ihr bildet meine Leute bitte mit aus in dem, was ihr könnt.
Ja.
Ich möchte am Ende das Wissen bei mir haben.
Ja.
Funktioniert mal gut. Und das Inhouse Consulting ist auch zuständig dafür, alle Projektleiter auszubilden.
Mhm.
Warum wir haben bestimmte Abläufe-Prozeduren. Das heißt, wenn heute einer kommt zu uns, der Projektleiter wird in einem Druckbereich,
mhm.
dann ist der circa ein halbes Jahr Inhouse Consulting wird dort ausgebildet.
Mhm.
Das funktioniert ganz gut. Ich habe dann alles aus einem Guss. Ich habe eine Netzwerkbildung. Ich habe einen Standard etabliert, an dem man orientieren kann. Scheint etwas dahinter steckt. Ich habe mittlerweile 40 Leute da drin.
Mhm.
Nichts anderes mal wie Unternehmensberater. Im Wachstum natürlich deutlich gewachsen.
Klar.
Die moderieren das alles. Und wir sind da recht erfolgreich unterwegs. Und dann irgendwann kommt die nächste Stufe in der strategischen Ausrichtung. Das wird dann, ich sag mal, so 28, soweit sein, so weit, wie ich mir das vorstelle.
Mhm.
Einfach werden wir es nochmal neu erfinden müssen an der Stelle.
Mhm.
Aber im Grunde genommen, eines der Dinge, wo ich sage, da bin ich dann mal stolz, wenn ich fertig bin.
Ne? Mhm. Das ist ja, das heißt, ihr habt dann natürlich auch super Multiplikatoren drin, die gut ausgebildet sind und die immer weiter in der Ausbildung sich ihre Skills verbessern und so natürlich das Wissen immer weiter in der Organisation tragen.
Ach,
das
ist wir haben da einen eigenen Flyer, wo die ganzen Fähigkeiten drauf ist.
Okay.
Was wir hat die schon abgeben.
Ja, ja. Okay.
So ein bisschen wie wer.
Ja gut, klar. Wenn ihr eine Art Inhouse-Consulting seid mit einem bestimmten Produktkatalog oder Dienstleistungskatalog, dann habt ihr das mal formuliert. Ne?
Ja.
Und vom Berufsbild habe ich verstanden, sind einfach gemischt. Also da sind technische Menschen drin, da sind Finance, kaufmännische Background, alles, ne?
Da haben wir im Schwerpunkt tatsächlich aus der Technik heraus,
mhm.
der Kaufleiter dabei, sind Projektleiter dabei,
mhm.
die was anderes machen wollen, weil ich da bestimmte Wissensträger dann auch brauche. Sind aber auch Betriebswirte dabei,
mhm.
und auch Leute, die Organisationstheorie gemacht haben, weil ich das auch
brauche.
Sind auch Personaler dabei,
mhm.
die in Google noch die Change Management Ecke bearbeiten. Also das ist tatsächlich haben wir so einen Querschnitt aus der Firma
mhm.
und überall dort, wo wir talentierte junge Leute sehen, sprechen wir die häufig an und
mhm.
Mensch, kannst du dir vorstellen, nach 10 Jahren Entwickler auch was anderes zu machen im Sinne von dem und dem, weil es ist einfach besser, wenn du die Sprache deiner Kunden wirklich sprechen kannst.
Mhm.
Das ist ein großer Vorteil, deswegen, wir stellen auch von extern ein, aber sind dafür auch viele, die wir tatsächlich von intern rekrutieren, weil da möchte ich hat eine bestimmte Fähigkeit,
ja.
können wir da gut gebrauchen. Kann auch wechseln, wir haben nicht viele interne Bewerbungen, auch wenn man eine Stelle ausschreiben kann.
Klar.
Insofern, ja, extern auch, weil ich bestimmte Fähigkeiten wo ich dann habe, die ich
mhm. habe können.
Und tatsächlich ist es ja intern, wo wir Leute eine Chance bieten, doch mal was komplett anderes zu machen.
Wahnsinn, ja. Lass uns vielleicht noch mal einen Blick auf die Kultur werfen. Das habe ich noch ein bisschen so im Hinterkopf. Wenn wir jetzt bei diesem starken Wachstum, also personellen Wachstum, ja. Wenn du jetzt sagen würdest, wo ist aus deiner Sicht mehr Handlungsbedarf in der kulturellen Hinsicht bei den Mitarbeitern, die neu reinkommen, um die, sagen wir, eure Werte, eure Kultur, so ein bisschen auch eure Fußabdruck so mitzugeben? Oder sind es vielleicht die Mitarbeiter, die schon eine Weile da sind und mit diesem Umbruch vielleicht nicht so richtig herkommen?
Gibt's eine tatsächlich gute Punkt? Wo soll ich gucken, wo wir herkommen? Wir kommen von einem landwirtschaftlichen Geschäft, wir kommen von einem Kunden, der im Grunde genommen die Produkte gekauft hat, im Schwerpunkt eingelagert hat. Und dann hat man noch konstantes normales Geschäft, ohne Höhen und Tiefen. Wenn man mal Einbruch hatte, dann war der immer noch so, dass man niemals rote Zahlen geschrieben hat. Und richtige Wachstumsschübe gab es tatsächlich gar nicht. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Wir haben ein extremes Wachstum. Und man muss tatsächlich sagen, ist für den einen oder anderen etwas völlig Ungewöhnliches, weil es so schnell geht, weil der Kunden haben mehr Druck ausübt. Wir müssen Produkte sehr, sehr schnell liefern, schneller am Markt sein und all diese Dinge. Das heißt, die Art der Arbeit verändert sich interessanterweise. Und wirklich, wir haben viele Dinge, wo jetzt eine Führungskraft früher sich um ein, zwei, drei Dinge gekümmert hat, wo jetzt plötzlich 10, 15, 20 hat.
Die Dynamik einfach in der
Basis. Entscheidungen treffen muss. Er muss ein Vertrauensumfeld völlig verlassen und muss Dinge machen, mit denen er sich bisher nicht beschäftigen musste. 82 Bauprojekte. Das heißt, er muss sich plötzlich darum kümmern um Fabrikplanung, Fertigungsplanung, Automatisierung, andere Abläufe, andere Strukturen, Skalieren der Produktionsleistung Faktor 10. Das heißt, ganz andere Fragestellungen. Das führt halt hier dazu, dass der eine oder andere sagt, das finde ich tatsächlich auch aller Ehren wert, der dann kommt und sagt, ganz ehrlich, ich bin gar nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin.
Das ist nicht mehr meine Welt, ne?
Ja, nicht mehr meine Welt. Und da wird man vielleicht mit denen reden, dann pass auf, doch, wir trauen dir zu das, wir helfen dir an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und dann geben wir raus, dass es funktioniert. Manchmal klappt es. Tatsächlich bei manchen funktioniert es auch nicht. Und jetzt bin ich aber auch ehrlich, man muss auch Lebensleistung anerkennen.
Ja.
Das heißt, wir suchen für die Leute immer eine Lösung, wir nehmen die dann auch raus, weil sie das möchten, oder wir unterstützen, indem man jemand sagt, wir stellen dir bei, der macht diese oder jene Themen für dich mit. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich glaube schon, dass wir den Menschen, die schon so lange da sind, irgendwas schuldig sind. Aber tatsächlich müssen wir eigentlich auch an diesen Stellen arbeiten, Leuten, die da sind, weil sich einfach das Geschäft geändert hat.
Ja.
Die Dynamik hat sich geändert. Ja. Manche Dinge ändern sich im Prozess, im Ablauf. Das heißt auch, wir müssen mal die Frage stellen, ist das, wie wir fertigen, noch das Richtige? Geht es schneller? Geht es anders? Sind wir zu verwöhnt bei bestimmten Dingen, wenn wir mal einen unbequemen Weg gehen? Und Dinge, die wir früher nicht machen konnten, weil diese Dynamik nicht da war, sind jetzt plötzlich möglich.
Genau.
Und diesen Schritt zu überwinden, zu sagen, wir stellen alles in Frage, das ist das, wo ich sage, das ist das, wo wir den Alten mit auf den Weg gehen müssen. Wir müssen uns neu erfinden, wir müssen Dinge ändern. Bestimmte Themen sind einfach nicht mehr da. Bei Neuen ist das manchmal auch so. Und ich sag mal so, bei manchen, die schon lange da sind, ist das Bewahren sehr stark im Vordergrund.
Ja.
Das muss man durchbrechen.
Ja.
Das muss man durchbrechen. Dass jemand sagt, naja, früher war schön, heute ist anders. Das ist tatsächlich nicht einfach. Ich hatte auch unter einem Extremfall bei einer Tochtergesellschaft einen Geschäftsführer, der sagte, Herr Gurgel, ist schön, das Wachstum, und ich freue mich für euch, aber ich bin das nicht. Und ich bin nicht der Auffassung, dass es der richtige Weg für die Firma ist. Ich konnte ihn zwar noch zu bewegen, noch ein Jahr anzwingen, aber dann war das Wachstum tatsächlich da, man hat Wachstum gemacht, und er sagt auch, ich komme zurück auf unser Gespräch, ich bin nicht der Richtige dafür.
Ja, ja.
Und ich hätte ihn gern gehalten, aber er wollte tatsächlich nicht und hat dann konsequent auch gekündigt.
Aber ich glaube, man sagt ja auch in der Management-Theorie, dass es für jede Situation einen anderen Management-Typen braucht. Ne? Und klar, einige sind in der Lage, sich umzustellen und manche eben nicht. Also ein Manager-Typ, der ein Business stabilisieren, bewahren muss, solche Qualitäten sind auch notwendig. Aber das sind sicherlich nicht die gleichen Qualitäten, die ein enormes Wachstum managen müssen oder Restrukturierung managen müssen. Ne? Also das sind einfach andere Fähigkeiten, einfach vielleicht auch andere Charakterzüge gefragt. Ne?
Ja. Ist tatsächlich so, wenn ich immer mich nehme, ich muss mich tatsächlich alle 3 Jahre neu erfinden. Vielleicht muss ich meine Schwerpunkte anders setzen, muss manchmal mein Verhalten ändern. Ich muss auch manchmal meine Sicht auf die Dinge tatsächlich ändern, weil die vielleicht früher richtig waren, heute sind sie eher falsch.
Ja.
Insofern, das muss man tun. Manche Dinge, behaupte ich mal, kriege ich gut hin. Und bei manchen Dingen muss ich mir aber auch eingestehen, das kann ich nicht so gut.
Ja.
Was ich dann halt aber machen muss, ich muss in der Organisation jemanden suchen, der das, was ich nicht so gut kann, besser kann.
Ja, das kompensiere ich
dann ab. Und da gebe ich es auch konsequent ab. Selbst Dinge, wo man manchmal sagt, naja, das wird mit viel Ehre verbunden. Wenn ich jetzt nicht kann, dann muss ich es abgeben. Schüttel einfach die Firma im Vorwerk und schwert. Und mein bei bestimmten Themen auch, wenn mir die Organisation das ablehnt, weil ich das besser können will.
Ja.
Manche Dinge kann ich ganz gut, bilde ich mir manchmal ein, immerhin dann auch selber, aber tatsächlich so, dass mein Tätigkeitsbild man vor 4, 5 Jahren anders ausgesehen hat wie heute.
Ja, ja.
Heute mache ich Schwerpunkt M&E, mache im Schwerpunkt bestimmte strategische Themen, ich mache im Schwerpunkt die Zukunftsausstellung der Firma und die Zukäufe und ähnliche Strukturierung. Vor 5 Jahren war es kein Thema. Vor 5 Jahren hat man versucht, bestimmte Dinge zu organisieren, Ablauf, Aufbauorganisation,
neu organisieren, optimieren und so weiter. Und
solche Dinge. Deswegen sage ich, es ändert sich schlicht und einfach. Und es geht natürlich für alle. Auch die Komplexität der Themen wird mehr. Andere Dinge werden mehr. Ich bin sehr viel mehr unterwegs an die Tür. Ich habe früher vielleicht 60 Dienstreisen im Jahr gehabt. Heute haben wir 100 oder so. Mit anderen Inhalten. Standorte erschließen. Standorte machen. Viel mehr Bereich der Lokalpolitik oder der Landespolitik, weil ich früher gar nicht gemacht habe. Nur heute ist es halt notwendig, mal hier an die große Bresch, und dann die Organisation machen.
Das heißt aber, eine gute Führungskraft zeichnet nicht aus, dass sie alles kann oder dass sie das, was sie nicht kann, maximal verbergen kann und gut Schauspieler, sondern dass sie sich offen und ehrlich eingesteht, was sie nicht kann und dafür einfach die besten Leute links und rechts an die Seite holt, die das einfach kompensieren können, ne? Und sich auf das fokussieren, was man letztendlich dann kann.
Ja, das andere führt auch zu Stress. Wenn du Dinge machst, die du nicht kannst, das ist dann anstrengend, es führt zu Stress, man macht es nicht so gut. Und wenn es dann man auch vor sich selber sagt, man kann vor sich selber ja so schlecht weglaufen. Heißt, man weiß ja, wenn man nie gut kann oder wenn man Dinge nicht gut kann, bei mir ist das eh so, ich kann bestimmte Dinge nicht gut, das weiß ich auch. Die mache ich dann auch nicht. Da macht wirklich die Organisation das für mich. Die gebe ich auch konsequent ab. Mir ist zweimal um so Themen wie Projekte gut strukturieren in bestimmten Bereichen wie M&E. Würde man klassisch dann bei mir sind, kann ich aber nicht so gut. Aber ich habe jemanden, der das richtig gut kann.
Ja.
Und der macht das für mich und der steht dann auch immer auf dem Schild, der das macht. Da arbeite ich dann halt eben nur zu. Das spielt ja keine Rolle am Ende des Tages, wo ich jetzt dann nur zuarbeite oder
schütze. Genau.
Das ist nicht so wichtig. Am Ende sage ich, geht es um ein gutes Arbeitsergebnis. Und deswegen sage ich, ich weiß tatsächlich, was ich nie gut kann. Und da kümmere ich mich auch nicht dran. Jetzt könnte man sagen, naja, an den Schwächen arbeiten. Bei mir wahrscheinlich eher verschwendete Zeit. Ich schiffe es tatsächlich immer in die Organisation ab und gucke, dass die Dinge, die ich gut kann, dass ich die mache.
Ja. Ich glaube, da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die widerlegen, dass dieses permanente an den Schwächen arbeiten der richtige Weg ist. Ne? Also gibt's Experimente, die dann aufzeigen, wenn man versucht, eher die Stärken zu forcieren und zu verbessern, dass der eher richtigere Weg ist, um einfach nach vorne zu kommen, um sie weiterzuentwickeln oder so. Ne? Bevor man dann versucht, den Vierer in Französisch auszugleichen, geht man mit Mathe voran, wenn man Mathematiker werden will oder so. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt 62 und beschäftige mich tatsächlich immer noch 2 bis 3 Wochen mit Fachliteratur. Das heißt, ich nehme mir, reserviere mir bestimmte Zeit, weil ich mit Fachliteratur beschäftige. Warum? Weil ich mir dann manchmal schon gar nicht so über den Weg traue. Du weißt es wirklich gut, weil ich tatsächlich nach. Und ich verlebe immer noch sehr belesen. Ich versuche immer noch trotz allem 20 bis 30 Bücher nachzulesen und halt eben ungefähr 3 Wochen, wo ich dann eben nur Fachliteratur lese, um einfach auf Stand zu bleiben. Mache ich eigentlich wirklich richtig oder meine Dinge, weil auch gerade in der Führung.
Ja.
Einmal im Jahr drehe ich einen Puls und dann denke ich immer, wie kann man eigentlich so blöd sein? Das so zu tun, wie du es gerade gemacht hast, du weißt eigentlich ganz genau, dass es falsch ist. Da passiert trotzdem, wenn da ist. Aber dieses Kommen beim Arbeiten hört ja gar nicht auf.
Ja.
Und wenn man glaubt, man kann schon alles, das halte ich für ausgeschlossen.
Habe ich richtig gehört, hast du gerade 20, 30 Bücher pro Jahr gesagt?
Ja.
Okay, neue Messlatte für mich. Wahnsinn. Das heißt, egal wie gut man ist oder man glaubt, wie gut man ist, und ich glaube, das ist egal, ob man dann CFO ist oder ein Facharbeiter ist oder wer auch immer, dieses permanente sich selber reflektieren, hinterfragen, macht man den richtigen Job, macht man die richtigen Aufgaben, macht man die Aufgaben richtig, gehört dazu und letztendlich immer am Ball zu bleiben, immer weiterbilden.
Geschäftsführer schon in dienende Funktion. Hat da nichts mit zu tun mit Karriere oder wenn man es geschafft hat, dann steht es einfach der dienende Funktion für die Organisation.
Ja.
Und wer steht da ja nicht dahinter?
Ja, Wahnsinn. Oh wow, ne? Also so viele Eindrücke. Und was ich halt besonders spannend finde, ich habe ja auch mal dich vor Ort besucht am schönen Bodensee, ne? Und da konnte man das wirklich live sehen, wie aus so einem Familienunternehmen, also nicht ganz klein, Familie klingt immer so ganz klein, aber ihr wart da schon eine gute Größe, ne? Schon ein Weltkonzern geworden ist. Und das zu managen, dieses Wachstum, dieses kulturelle Herausforderungen, dieses permanente Weiterentwickeln,
gerade in der Branche, wo ihr seid, entwickelt sich auch technologisch so viel, so schnell wahnsinnig weiter. Schon großen Respekt, da muss ich schon sagen.
Ach, im Grunde, ich sag mal so, als das Thema losging und es uns klar war, dass das Wachstum relativ stark sein wird, sind wir gerade uns die Frage gestellt, wollen wir eigentlich unbegrenzt wachsen? Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, nee, wollen wir nicht. Mhm. Wir hatten dann eine rote Linie eingezogen, nein, wir wollen nicht als Beispiel größer 2 Milliarden werden, wir wollen nicht größer, sondern nur 3.500 Mitarbeiter. Das haben wir für uns definiert und haben es auch niedergeschrieben.
Mhm.
Und wenn wir uns nicht vorstellen konnten, dass diese Dynamik so zunimmt.
Mhm.
Und es kam dann aber tatsächlich immer anders. Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Adjustieren wir die Ziele? Was heißt denn das in die Konsequenzen für uns? Wir sind tatsächlich hergegangen, haben Bergaufgesetz, Grow nennt sich das, ursprünglich für was ganz anderes gedacht, nämlich nur für Wachstum der Operations-Bereiche.
Ja.
Sondern plötzlich waren wir bei dem Thema angekommen, eigentlich muss die gesamte Firma wachsen. Alle Organisationseinheiten, konsequent weiter. Und was haben wir gemacht? Wir sind hergegangen und dann haben wir gesagt, naja, das Wachstum ist im Schwerpunkt jetzt erstmal umsatzgetrieben. Das heißt, Hardware, Steigungen, haben wir in der Presse auch noch
klar
können. Politik erwartet das.
Klar.
Und wir haben da tatsächlich über 50 multifunktionale Teams gegründet, die sich tatsächlich beschäftigt haben, wie schaffen wir die Produktionsleistung, wie schaffen wir die Entwicklungsleistung.
Ja.
Und haben dann im Grunde genommen aus Core abgeleitet 4 Perspektiven gemacht. Eine für das Thema Prozesse und Organisation, eine für das Thema, nennen es mal so, über die Bau- und Infrastruktur, eins für das Thema Kommunikation und Ähnliches und ein Projekt für das Thema Führung und all diese Dinge. Und haben das so strukturiert und haben uns dann gesagt, naja, was ist denn so das Wachstumsziel am Ende?
Mhm.
Und dann hat man im Grunde genommen, nennen es mal abgeleitet, das Thema Best Case, Worst Case, Optimistic Case, haben wir gesagt, naja, wir machen mal jetzt darüber sagen, wenn die Welt perfekt wäre, wir die Besten auf der Welt wären, was würde denn das heißen in Form von Produkten?
Mhm.
Und haben die mal aufgeschrieben und haben dann gesagt, naja, scheint ein bisschen arg viel. Ne? Und haben aber dann gesagt, naja, aber kann sein.
Mhm.
Und haben aber dann Nachschläge gemacht, Budget für Strategie und ähnliche Dinge. Und was kommt? Und haben gesagt, naja, die Organisation trimmen wir auf diesen absolute Best Case.
Ja.
Alles, was wir tun, spiegeln wir an diesem Thema. Alles, was darauf einzahlt, tun wir. Was darauf nicht einzahlt, lassen wir konsequent mal bleiben.
Der organisatorische Muskel, der wird auf dieses Maximum aufgebaut.
Genau, ja. Genau.
Wir haben's Standard,
ja. Ja, genau. Wir nehmen das und sagen, darauf richten wir uns aus.
Ja.
Und es war exorbitant viel, gefühlt, vor 4 Jahren.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, machen wir. Und dann haben wir die gesamte Organisation überhaupt hingekriegt. Das war tatsächlich so, dass der Markterfolg immer mehr wurde, immer stärker wurde. Die Gründe dafür können wir nachher gerne diskutieren. Aber wir müssen permanent diese Ziellatte erhöhen.
Mhm.
Das war im Grunde genommen so wie Steigerungslauf. Ne?
Mhm.
Fängt langsam an, dann wird immer schneller, immer schneller, immer schneller.
Mhm.
Und es war tatsächlich sehr, sehr schnell sind wir an den Punkt gekommen, wo ziehen wir eine neue Grenze. Und
ja,
haben wir tatsächlich dann auch gemacht. Denn wenn man so ein bisschen reinguckt, dann ist eine Firma ja was Organisches.
Mhm.
Und es gibt
immer in Bewegung.
Genau,
ne?
Ja. Es gibt ja für alles Organische eine Grenze des Wachstums.
Mhm.
Und die Frage ist immer, wo liegt diese Grenze?
Ja.
Und wir haben uns versucht, da langsam ranzutasten, weil wir halt eben auch nicht wollten, wir wollten nicht übertreiben, wir wollten nicht überziehen, wir wollten auch nicht dem Kunden Dinge versprechen, die wir hinterher nicht haben
können. Ja.
Aber wir haben uns tatsächlich bei dem strategischen Zielbild orientiert und an die Gesamtorganisation darauf ausgerichtet, losgelöst davon, was am Markt gerade war, was am nächsten Tag war und am nächsten Tag war, pass auf, da wollen wir hin. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Allerdings muss ich auch in der Weise dazu sagen, wir müssen natürlich permanent die Ziele nach oben kommen.
Nachjustieren.
Und dann haben wir einen Schrank, wo ich sage, passt eigentlich ganz gut. Die Investitionsvolumen sind gestiegen, tatsächlich von der Start 600 Millionen mittlerweile auf 1,2 Milliarden, um das Wachstum zu finanzieren. Und in Summe, da fühlen wir uns momentan relativ gut und wir haben gerade eben Strategieplanung, wo wir schneller da machen. Nein, wir haben jetzt nochmal das Ziel nach oben korrigieren. Da kommen wir noch zurecht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir momentan bei Angeboten an den haben wir es auf. Ja, können wir machen, aber erst im Zeitpunkt XY. Wir wollen momentan nichts versprechen, wann wir das lernen können.
Weil da der Muskel einfach noch weiterentwickelt werden muss. Ne?
Ja, du kommst ja mal an die Grenze.
Ja.
Und wir sehen die Grenze tatsächlich 26, 27, wo wir sagen, bis dorthin kriegen wir es wahrscheinlich noch hin. mit den Themen normale Organisationsentwicklung, Investitionen und Ähnlichem. Darüber hinaus muss man tatsächlich auch eine Frage stellen, wo es mal eher bei einer Zellteilung Bild zu bleiben, wenn wir Wachstum sind. Ich frage mich, wie geht es da weiter? Mhm. Aber wir haben uns tatsächlich die Organisation kontinuierlich nach Wachstum ausgerichtet und haben immer gesagt, was darauf einzahlt, machen wir. Alles andere tun wir nicht. Und wir haben natürlich dann auch irgendwann einen Function Prioritätskonflikt. Mhm. Das heißt, wir mussten vorgeben, was priorisieren wir im Engpass? Klar. Der Organisation, der Geisteinheit, was ist für uns wichtig? Was ist weniger wichtig? Wir stellen nur so, die, die wichtig sind, die freuen sich. Die weniger wichtigen, die sind halt nicht begeistert.
Klar.
Die opponieren und all diese Dinge. Da muss man halt das Gespräch suchen, man muss gucken, man macht ABC-Analyse ganz klassisch, wie guckt man Rastprozent um das, muss aber die Marktchancen relativ gut. Mhm. Ist ja schon objektiv nachvollziehbar, aber natürlich für den, der objektiv nachvollziehbar nicht mehr die große Rolle spielt, der ist bei objektiv schnell weg, nicht mal gefühlt die Welt unter.
Das
ist ja auch so. Ich sage ja auch meinen Leuten immer, wenn wir da aufpassen, dass der 100 Jahre Kostenrechnung eine Millionen Investition ersetzt. Das war ja auch sogar am Ende heißt, es sind Menschen, mit denen man es tut.
Ja.
Die muss man mitnehmen, die muss man überzeugen, denen muss man darstellen, was man tut. Man muss auch immer sehr, sehr viele abholen bei so einem Wachstumskurs. Das machen wir mit Kommunikation, haben wir früher nicht gut gemacht, aber dann Spezialisten geholt, haben viele Dinge auch diskutiert. Wir haben da auch ein oder andere Lehrgeld zahlen müssen, weil der Kommunikation muss blöderweise auch authentisch sein.
Ja.
Die darf nicht künstlich sein oder nicht zu uns passen.
Ja.
Oder wenn wir ein Statement vorführen, da muss es so sein, wie wir auch reden.
Ja, sonst kauft das keiner ab, ne?
Ja, genau. Inzwischen so unglaubwürdig. Ja, und habe ein bisschen Lehrgeld auch bezahlt, aber im Grunde genommen sich sehr gut arrangiert mit vielen Dingen. Momentan sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Klar, Probleme gibt es immer, aber am Ende heißt, müssen wir uns daran orientieren, wo wollen wir bis 29 hin.
Ja.
Und das muss einfach im Fokus stehen. Die operativen Probleme unterwegs muss man lösen. Der hilft natürlich auch.
Ja, sehr schön. Spannender Gedanke, den ich einfach nochmal zum Schluss aufgreifen will. Ihr macht jetzt nicht nur wie das klassisch bei Finance und Business Partnering, du da beschrieben hast, ne? Also nach vorne schauen, proaktiv die Zukunft managen und die Vergangenheit ist nah, Haken dran, sondern auch bei der Organisationsentwicklung seid ihr nicht rangegangen und sagen, so, unsere Organisation hat diese Herausforderung heute, wie richten wir uns aus, sondern ihr habt gesagt, okay, was erwarten wir, wie unsere Organisation, unser Geschäft in, weiß nicht, welchen Zeithorizont ihr gewählt habt, 5 oder 10 Jahren, 5 Jahren. Und darauf richtet ihr die Organisation aus. Darauf wird trainiert, weil ansonsten, es liegt ja auf der Hand, was passiert, läuft ständig hinterher. Man ist immer nur ständig am Reagieren und Reparieren, weil man verpasst hat, vielleicht ein paar Meter nach vorne zu schauen.
Es ist tatsächlich trotzdem so, dass man permanent hinterher, logisch und so, wir waren Fahrer gehabt, da waren wir vor der Welle. Wir haben Fahrer gehabt, da waren wir ein bisschen hinter der Welle. Wichtig ist aber jetzt halt nur, man permanent verfolgt.
Ja.
Man muss wirklich Mühe geben, die Themen hinzubekommen, da uns Mühe geben, dass wir auch als Führungsmannschaft nicht auseinanderfallen. Mhm. Denn es ist auch eine altbekannte Tatsache, wenn der Druck und der Stress zu groß wird, dann fällt man in alte Verhaltensweisen zurück. Mhm. Alte Verhaltensweisen würde ich mal beschreiben als mein Bereich, meine Verantwortung und Probleme machen andere.
Ja.
Und im Grunde genommen im Wachstum war schon das Thema, alle Unternehmenserfolg zu arbeiten. Das heißt, wir müssen gemeinschaftlich unterwegs sein, wir müssen gemeinsame Entscheidungen treffen, wir müssen gemeinsam hinstehen und wir tragen diese Last gemeinsam.
Ja.
Wir dürfen nicht zurückfallen in das Thema Ich, sondern es muss tatsächlich das Alle vor dem Grund stehen. Und das ist tatsächlich, je stärker das Wachstum wird, umso schwieriger wird es. Das heißt, der Kommunikationsaufwand wird mehr. Die Zeit, die man für das Gemeinsame aufwenden muss, wird mehr. Man muss auch mal gemeinsame Erfolge feiern.
Mhm.
Warum? Das Management hat ja die Tendenz, man wird dann in aller Regel mit schlechten Botschaften konfrontiert. Das sagt ja keiner, heute hat das funktioniert, sondern man bekommt Informationen, wir haben das Problem. Und es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren, wir haben eigentlich Gott sei Dank am anderen.
Mhm.
Und eigentlich muss man sich da ja freuen.
Mhm.
Tatsache war, dass wir im Management-Team in der großen Runde gar keine Zeit mehr hatten für Freude, sondern wir hatten nur Zeit für Probleme.
Fokus auf Probleme.
Nein, okay. Fokus auf Probleme, die muss ich mal durchbrechen. Und mir fiel es auch in der Nachbarschaft. Machen wir was ganz anderes, ne?
Mhm.
Wir haben Management-Sitzung gehabt und ich habe tatsächlich so einen großen Wagen nehmen lassen und habe da wirklich Sekt drauf gemacht und so Pyramidengläser
Und
Feuerwerksfirmen.
Mhm.
und habe dann jemand gebeten, um halb 10 reinzukommen, Feuerwerkskörper zu zünden.
Nett.
Und dann habe ich gesagt, und wir unterbrechen jetzt die Sitzung, wo wir stehen alle nur zusammen und freuen uns mal eine halbe Stunde. Sprechen über das alte Jahr, haben richtig gut gemacht, ich will keine Probleme mehr und bin nicht schade, wir haben eine Stunde. Wir freuen uns einfach gemeinsam über den Erfolg. Und es war wirklich schön und wohltuend. Klar, Setup mit so kleinen Fontänen auf Flaschen und so haben wir nicht gemacht, aber das Thema zusammenstehen und sich freuen, fanden die sehr, sehr schön.
Und das nehme ich gerne auch als Schlusswort, weil besser könnte ich es nicht formulieren, dass hin und wieder das Muster durchbrechen werden sollte und sich statt um die Alltagsprobleme sich zu kümmern und auf die fokussieren, einfach mal zu sagen, hey, was haben wir geschafft? Wo können wir Erfolge feiern und diese Erfolge auch feiern?
Auch stolz auf das Erreichte.
Ja.
Was haben wir gemeinsam hinbekommen? Man nimmt immer sehr schnell zur Kenntnis Wachstum, man nimmt sehr schnell zur Kenntnis, dass es funktioniert hat. Man sagt dann, ja, jetzt war nicht mehr weg. 95% waren wirklich, wirklich gut.
Ja, ja, ja.
Und die 5%, naja, an denen können wir arbeiten, aber lass uns tatsächlich mal einfach auch eine Freude empfinden für Erreichtes. Ne? Wie gesagt, das gehört dazu. Wie gesagt, dann, ja, oh, hast du schon eine Schulter gemacht, aber ich habe tatsächlich dieses Jahr so eine Art Familienweihnacht gemacht.
Cool.
Und die Frage an mich war ja mal bei einer Veranstaltung, was war das schönste Erlebnis? Und da gibt es ja immer die richtigen Antworten und es gibt die ehrlichen. Und ich hatte gestartet mit der richtigen. Dann habe ich aber gesagt, ja, nee, du wirst es, was ich gesagt habe. Tatsächlich das schönste Erlebnis in dem Jahr war Familienweihnacht. Ich hatte am Eingang Engel vertreten, weil die noch nicht da waren. Und da sind ja viele kleine Kinder gekommen, 4, 5 und so. Mit leuchtenden Augen auf mich zugerannt. Ich habe denen eine Weihnachtsmütze gegeben, Nikolaus. Diese 3/4 Stunde habe ich gesagt, war mein schönstes Erlebnis in diesem Jahr.
Wahnsinn.
Weil es einfach anrührend war.
Ja.
Und ich sage, du brauchst auch solche Erlebnisse, wenn das sagen wir, auch für viel ist, entschädigt. Und sage ich auch den Leuten immer, ne? Lass uns Freude haben, wenn wir was tun. Lass uns Spaß haben, wenn wir was tun. Lass uns nicht beeindrucken von den Problemen, von den Schwierigkeiten, sondern an dem, was uns Freude macht. Lass es mehr sein wie Toterwerb.
Klasse. Thomas, mit diesen Worten schließen wir den Podcast. Vielen herzlichen Dank. War sehr spannend, Einblicke in dein Leben, in euer Unternehmen zu haben. Für mich war es super. Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für die Zeit, die du genommen hast. Und ich sage, man merkt, ich rede gern über die Firma, weil tatsächlich wir sind wichtig.
Mit Herzblut dabei.
Ja. Und wir sind wichtig. Cool.
Auf jeden Fall. Danke sehr.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.